Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
Die Rettungsarbeiten im Bergwerk San José in Chile. Der erste Arbeiter ist befreit. Der Staatsbesuch eines Störenfrieds. Irans Präsident Ahmadinejad trifft heute im Libanon ein. Und die Schweiz besiegt Wales 4:1 und kann wieder hoffen, an der Fußball-EM 2012 dabei zu sein. Guten Morgen. Im Studio heute früh sind Nicole Frank und Thomas Mattis mit den Nachrichten.
In Chile hat die Bergung der 33 verschütteten Bergleute begonnen. Kurz nach 5 Uhr brachte die enge Kapsel den ersten Bergarbeiter an die Erdoberfläche. Die 33 Männer waren vor 69 Tagen in 620 Metern Tiefe blockiert worden. Die Schweizer Fußballnationalmannschaft kann noch auf die Teilnahme an der Fußball-Europameisterschaft hoffen. Gegen Wales gelang der Schweiz in Basel ein 4:1-Sieg, der erste im dritten Qualifikationsspiel. Im zweiten Spiel der Schweizer Gruppe trennten sich England und Montenegro 0:0. In weiteren Spielen zur EM-Qualifikation besiegte Aserbaidschan die Türkei 1:0, Kasachstan unterlag Deutschland 0:3, Frankreich gewann gegen Luxemburg 2:0, Schottland verlor gegen Spanien 2:3 und Holland gewann gegen Schweden 4:1. Das Spiel Italien gegen Serbien in Genua wurde wegen serbischer Krawallmacher abgebrochen. In Frankreich werden sich Reisende und Pendler auch heute auf Streiks einstellen müssen. Voraussichtlich wird nur etwa jeder dritte Schnellzug fahren. Bei der Pariser Metro wird erwartet, dass immerhin 3/4 der U-Bahn-Züge unterwegs sein werden. In der Ölindustrie soll der Streik weitergehen. Dutzende von Tankschiffen in den französischen Häfen werden nicht entladen. Gestern führten die Gewerkschaften den dritten Streiktag durch, mit der bisher größten Beteiligung. Die bekämpfte Rentenreform der Regierung erhöht das Renteneintrittsalter bis im Jahr 2018 von heute 60 auf 62 Jahre. Eine volle Rente gibt es nur nach 40 Beitragsjahren. Wer nicht genügend Beitragsjahre hat, soll künftig erst mit 67 die volle Rente bekommen, statt mit 65 Jahren. Die französische Nationalversammlung hat dem umstrittenen Einwanderungsgesetz in erster Lesung zugestimmt. Damit kann Eingebürgerten die französische Staatsbürgerschaft wieder entzogen werden, wenn sie schwere Angriffe gegen Amtspersonen begangen haben. Daneben sieht das Gesetz auch eine einfachere Ausweisung von EU-Bürgern vor. Das mächtigste Gremium der UNO, der Sicherheitsrat, erhält für die nächsten 2 Jahre turnusgemäß 5 neue Mitglieder. Die UNO-Vollversammlung wählte Deutschland, Portugal, Südafrika, Indien und Kolumbien. Kanada unterlag Portugal bei der Wahl. Die insgesamt 10 nichtständigen Mitglieder des UNO-Sicherheitsrates haben kein Vetorecht. Das besitzen nur die ständigen Mitglieder USA, Russland, China, Großbritannien und Frankreich. Eishockey. Nationalliga A. Bern gewinnt gegen Zug 4:2, Davos besiegte Freiburg 5:2, Genf bezwingt Rapperswil-Jona 4:2, Kloten verliert gegen die ZSC Lions 0:1 und Langnau gewinnt gegen Biel 3:0. Die Börsendaten von Thomson Reuters. In New York schloss der Dow Jones Index bei 11.020 Punkten, das ist ein Plus von 0,1%. In Tokio steht der Nikkei-Index bei 9.444 Punkten plus 0,6%. Der Dollar wird zu 95 Rappen 63 gehandelt, der Euro zu einem Franken 33,49 bzw. zu einem Dollar 39,61. Das Wetter heute Mittwoch. Im Norden teils zäher Hochnebel mit Obergrenze um 1500 Meter, sonst meist sonnig. Im Norden bei 12, im Süden 16 Grad.
Guten Morgen, es ist 6.04 Uhr. Der erste Minenarbeiter ist gerettet, nach 69 Tagen gut 700 Meter unter Tag. Die Bergungsarbeiten in der Mine San José in der chilenischen Wüste laufen auf Hochtouren. Die 33 Mineure werden mit einer speziellen Kapsel rausgeholt, einer nach dem anderen. Mir zugeschaltet ist nun unser Korrespondent Ulrich Achermann. Ein erster Arbeiter ist also bereits in Freiheit, ein zweiter schon bald. Kann man also sagen, diese Rettungsaktion läuft nach Plan?
Ich glaube schon, bis jetzt macht das alles einen sehr guten Eindruck. Bevor die Aktion losgegangen ist, hat man auch noch mal zweimal Proben gemacht mit einer leeren Kapsel und die sind einwandfrei verlaufen. Dann kam Florencio Avalos, der erste Bergarbeiter, hervor. Er hat dann sofort seine Angehörigen in die Arme geschlossen, ist dann aber auch gleich auf einer Bahre weggetragen worden ins Lazarett. Dort wird er kurz untersucht und anschließend dann ins Krankenhaus geflogen in der Kreisstadt Copiapó.
Sie haben es angesprochen, die Angehörigen, die warten natürlich sehnsüchtigst. Was erwartet denn die Geretteten, wenn sie an der Oberfläche ankommen?
Viel Stress, wahrscheinlich nicht viel weniger Stress als unten auch. Die Medien sind sehr, sehr zahlreich vertreten. Es gibt über 2000 Journalisten, die mit diesen Leuten natürlich reden wollen. Die Angehörigen wollen sie in die Arme schließen. Und die Ärzte wollen sie genau untersuchen, erstmal 2 Tage lang im Krankenhaus von Copiapó. Und anschließend wird der posttraumatische Stress losgehen. Die Psychologen sagen, nach so langer Zeit des Eingeschlossenseins gäbe es da Konsequenzen anschließend. Man müsse davon ausgehen, dass die Geretteten bis zu 6 Monaten mit Symptomen zu kämpfen hätten, wie Panik, Schlaflosigkeit, Angstzustände und so weiter.
Diese Bergleute hatten keine einfache Zeit hinter sich und es wird noch einiges auf sie zukommen. Wie Sie sagen, wenn wir jetzt doch von einem Erfolg sprechen wollen, wem ist der zu verdanken? Den Behörden, den ausländischen Experten, den Minenbetreibern, dass jetzt eben die Bergleute rausgeholt werden können?
Ich glaube schon, dass es die Regierung zunächst einmal einen Erfolg verdient hat, weil sie sich wirklich sehr, sehr ins Zeug gelegt hat. Der Unfall ist in einer privaten Kupfergrube passiert. Der Staat hat sich dann die ganzen Rettungsarbeiten vorgenommen und die Organisation auch das Geld dafür ausgelegt, etwa $4 Millionen bis zum Augenblick, also nicht ganz wenig. Und es kam auch ein bisschen Glück dazu, dass die nordamerikanische Bohrequipe sehr viel schneller in den Untergrund dringen konnte, als man das zunächst befürchtet hatte. Man hat diese 622 Meter in der Hälfte der Zeit geschafft. Ich glaube, das hat auch dazu beigetragen, zu diesem Happy End, das sich jetzt abzuzeichnen beginnt.
Besten Dank für diese Informationen. Das war unser Korrespondent Ulrich Achermann, heute Morgen auf DRS 1, DRS 4 News und der DRS Musikwelle. Der iranische Präsident Mahmoud Ahmadinejad ist heute auf Besuch im Libanon. Plakate und Fähnchen rund um den Flughafen der Hauptstadt Beirut heißen den Präsidenten des Iran herzlich willkommen. Doch nicht alle Libanesen freuen sich gleichermaßen über Ahmadinejads Besuch, sagt unsere Nahost-Korrespondentin Irin Meyer im Gespräch.
Ahmadinejad spaltet die libanesische Bevölkerung und die Politik. Die einen, die Schiiten vor allem und die Hisbollah, sind begeistert von diesem Besuch. Für sie ist Ahmadinejad ein Verbündeter des libanesischen Widerstandes gegen Israel. Das pro-westliche Lager, aber die Sunniten und auch manche Christen, sehen das viel skeptischer. Sie fürchten sich, wie sie es nennen, vor einer Vereinnahmung des Libanons durch den Iran. Sie sagen, der Iran wolle eine Basis in der Mittelmeerregion errichten und benutze dafür den Libanon.
Was will denn der iranische Präsident tatsächlich mit seinem Besuch erreichen?
Es gibt hier 2 Ebenen. Zum einen will Ahmadinejad oder wollen Teheran und Beirut ihre Beziehungen verstärken. Da geht es unter anderem um Wirtschaftsabkommen, vor allem im Energiesektor. Dann will der iranische Präsident der libanesischen Armee, also dem Staat Libanon, auch Militärhilfe anbieten. Das wird dieser zwar wohl nicht annehmen, um den Westen nicht zu reizen. Und die schiitische Hisbollah wird seit ihrer Gründung vom Iran finanziell und militärisch aufgerüstet. Die andere Ebene ist für Ahmadinejad viel wichtiger. Er wird öffentlich auftreten hier und sich als Schutzherr der Hisbollah und ganz generell des Widerstandes gegen Israel und gegen die USA inszenieren. Das kann man schon so sagen. Und dabei geht es ihm natürlich auch um ureigene Interessen. Er will Israel und den USA mitteilen, wenn ihr die iranischen Atomanlagen angreift, wird die libanesische Hisbollah Raketen bis tief nach Israel schießen.
Sie haben es angetönt, Irin Meyer. Ahmadinejad hetzt ja gern gegen seinen Erzfeind Israel, meist aus sicherer Distanz. Nun will er ein libanesisches Dorf in der Nähe der israelischen Grenze besuchen. Das verstehen ja die Israelis als Provokation, zu Recht?
Ja, für Israel ist es klar eine Provokation, wenn der iranische Präsident, der ja die Existenz Israels verneint, der will Israel von der Landkarte wegradieren, wenn dieser iranische Präsident so nah an der blauen Linie, also an der libanesisch-israelischen Grenze steht. Aus libanesischer und vor allem aus schiitischer Perspektive aber ist es etwas ganz anderes. Da ist es nur logisch, dass Ahmadinejad kommt, denn im Südlibanon leben die Schiiten, hier ist sogenanntes Hisbollah-Land. Und das wird sehr betont in diesen Tagen. Nach dem Krieg von 2006 und der Zerstörung weiter Teile des Südlibanons durch Israel war es der Iran gemeinsam mit ein paar reichen arabischen Staaten, deren Wiederaufbau geleistet und bezahlt hat. Die Regierung in Beirut mit all ihren westlichen Wiederaufbaumillionen stand da total abseits und von daher fühlen sich die Südlibanesen Ahmadinejad, Teheran und dem Iran natürlich sehr verbunden.
Unsere Nahost-Korrespondentin Irin Meyer. Sie hat's geschafft. Die Schweizer Fußballnationalmannschaft holt im dritten EM-Qualifikationsspiel die ersten Punkte. Die Schweiz gewinnt gegen Wales 4:1. So richtig strahlen wollte Trainer Ottmar Hitzfeld dennoch nicht. Barbara Kolpi.
Ottmar Hitzfeld war vor allem zufrieden, dass die Schweizer dem Druck standhielten, kämpferisch und engagiert spielten und endlich wieder Tore erzielten.
Ja, heute bin ich natürlich sehr erleichtert, dass es uns gelungen ist, einen klaren Sieg rauszuschießen. Und die Mannschaft hat eine gute Trotzreaktion gezeigt. Heute haben wir einfach das Quäntchen Glück auch gehabt, dass wir mit mehr Entschlossenheit in die Aktionen gegangen sind und dass wir uns das alles heute hart erarbeitet haben.
Die Schweizer zeigten auch Charakter und steckten weg, dass Torhüter Diego Benaglio früh im Spiel verletzt ausgewechselt werden musste und dass Wales den Ausgleich erzielen konnte. Marco Streller stellte die Führung nach gut 20 Minuten wieder her. Gökhan Inder machte mit seinem Penalty rund 10 Minuten vor Schluss alles klar. Das zweite Tor von Valentin Stocker war noch Zugabe. Der langersehnte Befreiungsschlag war da.
Ja, es war unheimlich spannend für uns. Wie können wir die Knoten lösen? Und das geht eigentlich nur über Gespräche und auch über Vertrauen, das ich einfach auch jedem Spieler geschenkt habe, weil ich gewusst habe, wenn man nicht aufgibt, dann wird man irgendwann belohnt und dann wird man auch wieder vom Glück begünstigt.
Dass die Freude nicht überschwänglich war bei Ottmar Hitzfeld, hatte einen Hauptgrund. Captain Alex Frey wurde bei der Auswechslung ausgepfiffen.
Ich bin maßlos enttäuscht von einigen Fans, die ich nicht verstehen kann, dass sie den eigenen Kapitän auspfiffen, zumal der Alex Frey unheimlich gekämpft hat, alles gegeben hat, um das Spiel zu gewinnen. Er ist rausgegangen, wo wir geführt haben. Also wir sind auf der Erfolgsspur gewesen und dann wird der Captain auspfiffen.
Ottmar Hitzfeld schloss sogar einen Rücktritt von Alex Frey aus der Nationalmannschaft nicht aus. Er konnte sich also nicht richtig freuen über die ersten drei Punkte. Vielleicht auch, weil er weiß, dass der Weg bis an die Euro 2012 trotz dieses deutlichen Sieges noch ein langer ist.
In der anderen Partie der Schweizer Gruppe trennten sich England und Montenegro 0:0 unentschieden. Montenegro liegt mit 10 Punkten an der Tabellenspitze, vor England mit 7 und der Schweiz mit 3 Punkten. Und übrigens, Trainer Ottmar Hitzfeld ist übrigens heute Mittag zu Gast bei uns um 1 im Tagesgespräch. Der Durchschlag am Gotthard diesen Freitag. Besonders für die Arbeiterinnen und Arbeiter ein historisches Ereignis. Und Ihnen wenden wir uns in einer kleinen Serie diese Woche zu. Jeden Morgen stellen wir Menschen vor, die dieses spektakuläre Bauwerk möglich gemacht haben. Heute Therese Scheidecker. Sie ist eine der wenigen Ingenieurinnen im Tunnelbau. Seit 7 Jahren arbeitet die 53-Jährige als Oberbauleiter-Stellvertreterin im obersten Kader der Alptransit Gotthard AG. Miriam Eisner.
Therese Scheidecker kennt die Baustelle tief im Berg wie ihre eigene Westentasche, auch wenn sie hauptsächlich im Büro der Alptransit Gotthard in Altdorf arbeitet.
Mein Hauptjob ist schon am Bürotisch. Also wir tun von der Oberbauleitung Termine, Kosten und Qualität überwachen. Und ins Tunnel gehen wir vielleicht 2-mal pro Monat. Einfach zum Schauen, damit wir das Gefühl haben, was geht drinnen, wie sieht es aus. Und dass wir zum Beispiel bei den Kosten sehen, was wird eigentlich drinnen gemacht und was wird nachher abgerechnet.
Untertags ist Therese Scheidecker als Frau eine grosse Ausnahme. Der Tunnelbau ist eine Männerdomäne.
Ich bin mich daran gewöhnt, nur mit Männern zu arbeiten. Das war eigentlich immer schon so gewesen. Im Tunnel ist noch etwas anderes, aber für mich nichts anderes. Und ich glaube, es haben sich alle an mich gewöhnt und ich habe mich an sie gewöhnt.
Mit dem Durchschlag ist eine entscheidende Etappe im Gotthardtunnel geschafft. Aber die Stellvertreterin des Oberbauleiters denkt bereits weiter.
Die Arbeit ist für uns natürlich ganz und gar nicht abgeschlossen, weil jetzt kommt auch noch der Innenausbau und es kommt noch die Bahntechnik. Das, was am Schluss den Gotthard-Basistunnel ausmacht. Der Durchstich ist ein Meilenstein und für die Mineure selbstverständlich ein gewaltiger. Aber für uns, für Alptransit, würde ich sagen, alles, was jetzt noch kommt, ist genauso viel wichtig und wird auch genauso viel weiter bearbeitet.
In spätestens 7 Jahren sollen die ersten Züge durch die 57 Kilometer lange Röhre rasen.
Ich werde es selbstverständlich nutzen und werde selbstverständlich auch durch das Tunnel fahren mit dem Zug. Das muss man ja auch mal erlebt haben. Aber schon, wenn ich denke an andere Tunnel, wenn sie mal fertig sind, fährt man durch und denkt eigentlich gar nicht mehr viel, was da dahinter steckt. Und wenn die wirklich mit diesen 200 oder 250 km pro Stunde hier durchfahren, ist man eine Viertelstunde durch. Das ist das wie heute, der Tunnel zwischen Göschen und Airolo. Und eventuell gar nicht mehr so einen gewaltigen Eindruck.
Wenn der Neerdtunnel fertig ist, wird Therese Scheidecker übrigens nicht zur nächsten großen Tunnelbaustelle weiterziehen. Die Bauingenieurin fühlt sich im Gotthard-Kanton zu Hause und will sich dort eine neue Arbeit suchen.
So viel von heute Morgen. Die Sendung finden Sie auch im Internet, unserer Adresse im Netz drs.ch. Verantwortlich für die Inhalte ist heute früh Erich Wies, mein Name Nicole Frank.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.